Uns muss immer klar sein, das Wachstumspotenzial in Europa, das liegt eben nur knapp über 0%. Die Finanzminister und vor allem auch die Notenbanker uns geben enorme Mengen an staatlich, am Ende staatlichem Geld oder Notenbankgeld ins System. Tragbar ist das nicht. Das wird irgendwann an einer Wand enden. Der Staat sollte sich auf das fokussieren, was er wirklich kann. Und nur dann wird sich das Wachstumspotenzial auch in Deutschland wieder nach oben bewegen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute mit einem sehr spannenden Gast. Er ist zum ersten Mal bei uns. Er ist Chefvolkswirt bei der Vermögensverwaltung Alp und Wallwitz, war vorher bei der Bayern LB und davor am IFO-Institut und hat unter anderem mit Hans-Werner Sinn, der ja auch regelmäßig bei uns zu Gast ist, an den großen Themen Finanz- und Euro-Krise gearbeitet. Freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Johannes Meyer.
Danke für die Einladung.
Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, wir gehen auf den Sommer zu. Jetzt sollen ja die großen Zinswenden irgendwann mal passieren. Und tatsächlich sieht es im Moment zumindest mal danach aus, als ob die EZB tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Geschichte selbstständig eine Entscheidung treffen wird und ohne die amerikanische Fed die Zinsen senken wird. Wird das so kommen, ist die Einstiegsfrage mal.
Es sieht alles danach aus. Also die EZB hat sich im Endeffekt jetzt ja festgelegt, im Juni und vielleicht dann im September nochmal den Zins erstmals jetzt zu senken. Wir hatten das schon vor langer Zeit als realistisch angesehen. Es scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Wie genau das ablaufen wird und wie groß dann auch der Unterschied sein wird, das muss man mal abwarten. Das hängt vor allem natürlich an der Wirtschaft, an der konjunkturellen Entwicklung. Also die Notenbanken sind ja datengetrieben, beide Seiten betonen das immer wieder. Und ich denke, das muss man auch ernst nehmen. Das heißt, das gesprochene Wort ist sicherlich weniger wert als das, was die Daten machen. Das heißt, eigenes Konjunkturbild machen, sich zu überlegen, wie die Inflation sich entwickeln könnte. Darauf kann man dann eine Zinsprognose machen. Aber alles, was nur von den Notenbanken selber kommt, auch mit etwas Vorsicht zu genießen.
Und es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, die EZB sei jetzt einfach so wahnsinnig erwachsen und selbstständig geworden, sondern wir bewegen uns ja doch in zwei verschiedenen Welten, die Amerikaner und Europa. Und das ist ja, glaube ich, die Ausgangsbasis für diese ganze Problematik, ne? Also das Warum dahinter.
Ja, das ist der Hintergrund natürlich. Die konjunkturelle Situation in Europa ist schwächer als in den USA. Wir haben ja in den USA nach wie vor beeindruckend stabile Arbeitsmarktdaten, auch insgesamt so aus der Vogelperspektive gute Wirtschaftsdaten. Klar, es hat jetzt im ersten Quartal so die ersten größeren Bremsspuren auch in den USA mal gegeben, aber das ist auch nicht überraschend. Aber wenn man von oben drauf schaut, amerikanische Wirtschaft nach wie vor sehr robust. Ja, auch die Verschuldungsquoten der Haushalte beispielsweise sind ja moderater in den USA. Und wenn man auf Europa schaut, da kommt die Wirtschaft zwar langsam etwas zumindest in Gang, aber es scheint schon so zu sein, es braucht etwas lockere Finanzierungskonditionen, damit sich die Nachfrage wieder an das Angebot anpassen kann und die europäische Wirtschaft eben auch wieder auf Normalisierungskurs kommt.
Hat Europa denn eine realistische Chance, in nächster Zeit mal wieder auf echtes Wachstum zu kommen, so wie man das vielleicht von früher kennt?
Ja, da muss man immer unterscheiden. Also Ökonomen unterscheiden ja immer streng zwischen Nachfrage- und Angebotsseite der Wirtschaft. Die Nachfrage erholt sich jetzt, ja, nach mehreren Quartalen wirklicher Konjunkturschwäche, auch in Teilen tatsächlicher Rezession. Jetzt kommt wieder etwas Belebung rein. Das liegt vor allem daran, dass die Inflation ja etwas runterkommt. Dadurch steigen dann die realen Einkommen der Haushalte etwas an. Mehr Konsumspielraum ist da, der wird genutzt und dadurch verbessert sich dann die Nachfrage insgesamt. Aber uns muss immer klar sein, das Wachstumspotenzial in Europa, das liegt eben nur knapp über 0%. Ja, also Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschland sagen ja so etwa 0,5%. Das halte ich auch für realistisch. Und 0,5% durchschnittliches Wachstum heißt ja, wenn es also weder Rückenwind noch besonderen Gegenwind durch die Geldpolitik kommt, ist das die Zahl, die man erwarten kann. Nicht mehr und nicht weniger. Zu mehr braucht es dann Stützung durch die Geldpolitik oder Fiskalprogramme. Und das heißt, sobald wir also in eine gewisse wirtschaftliche oder konjunkturelle Schwäche laufen, weil vielleicht die Leitzinsen etwas höher sind als vorher, dann steht bei uns in Deutschland und auch in Europa insgesamt sofort das Minus vor der Zahl. Also das heißt, wir fallen sofort in die Rezession. Und das ist der große Vorteil, den die Amerikaner eben haben. Da liegt dieses Wachstumspotenzial, das ist immer mit Unsicherheit behaftet, aber die Schätzungen so im im Bereich von etwa 2%, ja, und das heißt also, bei schwächerer Konjunktur in den USA, da bleibt man über der Null, der Kopf bleibt über Wasser, ja. Europa sofort unter Wasser, und das sind auch für die Wirtschaftspolitik natürlich die großen Stellschrauben, die gilt es anzugehen. Das sind keine kurzfristigen Maßnahmen, die da helfen, sondern wirklich langfristige, dicke Bretter, die gebohrt werden müssen, aber die lohnen sich natürlich, weil über die Jahre kumuliert sich sowas natürlich enorm auf.
Also du kannst quasi sagen, Europa hat halt überhaupt keinen Puffer, was die Wirtschaftskraft angeht.
Genau, das sieht man ja auch immer wieder. Ja, wir haben jetzt nach der Corona-Pandemie hat sich ja auch die europäische Wirtschaft etwas stabilisiert zunächst, aber uns ist es kaum gelungen, uns von diesem 0% Wachstum nach oben zu bewegen, sondern wir sind im Endeffekt auch fast auf dieser Nulllinie kleben geblieben, und das ist dann eben für die Wirtschaft ein schwieriges Umfeld. Ja, die Unternehmen können eben nicht mit Umsatzsteigerungen rechnen, nominal etwas mehr diesmal, weil die Inflation etwas höher war, ja. Aber insgesamt bleibt real eben wenig übrig, und das ist für Investoren schwierig, für Unternehmen schwierig und natürlich auch für die Bevölkerung.
Und wenn man mal sich quasi das BIP, die Entwicklung anschaut, mal historisch des Euroraums und den USA, dann sieht man schon recht schön, wie da die letzten paar Jahre ganz schön was liegen geblieben ist, ne?
Ja, das ist beeindruckend. Das ist, denke ich, auch, wird immer wieder vergessen, wenn man mal so die letzten 20, 25 Jahre sich anschaut. So bis zur Finanzkrise, zur Eurokrise waren die beiden Wirtschaftsräume, der Euroraum und die USA, in Dollar gemessen tatsächlich fast gleich groß, also relativ parallel. Und dann geht diese Schere unglaublich weit auseinander. Das hat natürlich eine ganze Reihe an Ursachen. Das hat mit sektoralen Veränderungen zu tun, mit den großen Trends in der Digitalisierung, die wir in Europa nicht so stark mitgegangen sind, ja. Bevölkerungswachstum und so weiter und so fort. Aber ein ganz zentraler Faktor ist sicherlich auch die Art und Weise, wie wir eben unsere Währungsunion betreiben. Und das sieht man dann eben auch, gerade seit dieser Zeit ist der Euro deutlich schwächer geworden. Das heißt, der Euroraum ist für ausländische Investoren nicht besonders interessant, auch für uns als Investoren. Wir investieren doch deutlich stärker in den USA, genau aus diesem Grund heraus. Und vielleicht, wenn man es etwas überspitzt sagen möchte, kann man dann immer sagen, in der Zeit, in der sich Europa vor allem mit den griechischen Staatsschulden beschäftigt hat, ja, da ging es so, ja, die gesamten Staatsschulden etwa 300 Milliarden. 100 Milliarden waren ja so damals in der Verhandlung, hektische ja. Diplomatie, viel ist vom Zusammenbruch des Euros gesprochen worden, ja. Und so weiter, Schicksalsfrage. Und seit dieser Zeit, 100 Milliarden Startpunkt, ist diese Differenz, und das sieht man in der Abbildung ja, um über 10 Billionen US-Dollar auseinandergegangen. Und da sieht man eben, was es für Probleme ökonomisch verursacht, wenn eben strukturelle Faktoren in der Währungsunion und im Wirtschaftsmodell nicht wirklich geklärt sind.
Ist es ein Stück weit auch die Erklärung, dass die Amerikaner natürlich immer schon, was Wirtschaftspolitik angeht, nicht immer besser sind, aber sehr viel pragmatischer in der Herangehensweise?
Das spielt sicher eine Rolle, und gerade in solchen Phasen, wo es eben zum Beispiel um die Gestaltung einer Währungsunion. Ja, das hat natürlich, kann man viel mit ökonomischer Theorie auch darüber diskutieren, aber vieles ist auch einfach praktische Arbeit. Und tun sich die Europäer immer schwer. Anderes Beispiel natürlich auch in dieser Zeit, das große Thema Bankenrettung. Wie rettet man Banken? Wie saniert man Banken möglichst schnell? Ja. Auch da waren die Amerikaner in der Wirtschaftspolitik viel pragmatischer. Ja, diese Verstaatlichung aller großen US-Banken über Nacht. Jede Bank musste 10 Milliarden US-Dollar Eigenkapital nehmen. Das wurde bei uns ja fast nicht wahrgenommen, aber de facto eine Teilverstaatlichung der großen Investmentbanken. Und da haben die Amerikaner viel Geld in die Hand genommen. Die Europäer haben das auch gemacht, aber immer über den Fremdkapitalweg. Ja, das heißt, wir spannen große Bürgschaften, wir geben viel Rettungsgelder, aber wir gehen eben nicht, auch von staatlicher Seite, nicht ins Risiko. Und das mag dann vielleicht im ersten Moment etwas angenehmer sich anfühlen für die Politik und auch für die Gesellschaft, aber es hat langfristig enorme Kosten, denn die Verschuldungsquoten steigen, die Geschäftsmodelle werden nicht wirklich saniert. Es bleibt vieles am Markt, was eigentlich nicht wirklich produktiv arbeitet, was eigentlich am Markt, wenn man es etwas überspitzt sagt, keinen Platz mehr hätte. Das bleibt aber in Europa, sowohl bei den Banken als auch auf der Unternehmensseite. Und das spiegelt sich dann eben in dieser großen Divergenz neben vielen anderen Faktoren, die da auch eine Rolle spielen.
Es ist ja auch immer natürlich quasi Corona-Zeit, also Banken war es ein Paradebeispiel, wie schnell die quasi rein sind mit der Verstaatlichung und wie schnell sie auch wieder draußen waren mit einem Plus, und das Thema war wieder gegessen, Haken dran, vorbei. Das Gleiche eigentlich auch mit der Corona-Zeit und Politik, ne?
Genau, in der Corona-Pandemie sehr spiegelbildliches Bild. Auch da Länder wie Deutschland und die USA mit enormen fiskalischen Einsatz sich gegen diese Pandemie gestemmt. Ja, da waren die Quoten fast vergleichbar, wenn man sich die Gesamtsäulen anschaut. Da haben wir auch einen Chart mit dabei. Deutschland ist da in der obersten Gruppe der Länder im Fiskaleinsatz. Aber wenn man sich eben die Zusammensetzung anschaut, dann eben auch wieder die Amerikaner sehr stark direktes Geld in Steuerschecks an die Haushalte gegeben und die Europäer und die Deutschen gerade wieder sehr viel Bürgschaften für die Unternehmen gegeben, sehr viel sozusagen Fallschirme verteilt. Mhm. Führt dann eben dazu, auch an der Stelle wieder Verschuldungsquoten steigen. Unternehmen bleiben am Markt, kurzfristig angenehm für die Unternehmen, langfristig aber immer ist sozusagen Produktivitätsquoten werden da oder Produktivitätskennzahlen werden dadurch belastet, ja, weil ich habe einfach sehr viel alte Unternehmen am Markt, die jungen, die neuen Unternehmen, die frisches Kapital brauchen, denen fehlt dieses Kapital und dadurch erklärt sich dann eben, warum diese Divergenz sich auch in der Corona-Pandemie nochmal verstärkt hat. Auch da wieder viele andere Faktoren spielen eine Rolle, aber das ist sicherlich eine zentrale Frage in der Wirtschaftspolitik, will Europa so weitermachen oder was müsste man verändern, damit eben die Wirtschaftspolitik auch stärker für die Unternehmen positiv am Ende des Tages wirken kann.
Du hast in deiner kleinen Präsentation eine wunderbare Empfehlung hinten raus, die gilt für Politik wie für Anleger, nämlich mehr Schumpeter wagen. Das wollen wir natürlich jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, sowohl auf der einen als auf der anderen Seite. Wir fangen mal natürlich mit der Politik an. Da liegt es ein bisschen auf der Hand, warum vor allem natürlich Europa mehr Schumpeter wagen müsste.
Ja, auch da vielleicht der Blick auf den großen Konjunkturzyklus. Den kann man sich mal anschauen. Wir versuchen ja bei Alp und Weibitz unsere Anlage immer so ein bisschen auch mit einem eigenen, möglichst zeitgeistunabhängigen Weltbild zu unterlegen. Ja. Und da schauen wir uns an, welche großen makroökonomischen Entwicklungen gibt es denn, die vielleicht nicht jeden Monat am Kapitalmarkt eine Rolle spielen, aber langfristig die großen Bewegungen mitbestimmen. Und wir machen da zwei Trends, große Trendthemen fest. Das eine, das haben wir gerade schon so ein bisschen diskutiert, die säkuläre Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Also das heißt, wenn man sich Wirtschaftsräume, sowohl die USA, aber noch stärker die Europäer anschaut, über die letzten 30, 40 Jahre ist das Wachstumstempo schrittweise langsamer geworden. Ja, das ist auch nicht völlig überraschend, weil Wirtschaftsräume langfristig eben etwas gesättigter daherkommen, dann sind Aufholprozesse nicht mehr da. Aber gerade in Europa geht es schon über das hinaus. Ja. Das heißt, wir haben demografische Themen, die auf dem Wachstumspotenzial lasten. Wir haben auch viel zu wenig investiert in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja auch viel diskutiert. Und das nagt am Kapitalstock. Der Kapitalstock veraltet. Das belastet das Wachstumspotenzial. Das ist so die große eine Entwicklung, die man festmachen kann. Da liegen die Amerikaner etwas günstiger. Ja, sie haben noch etwa 2% Potenzialwachstum, in Europa eben fast null. Und die andere, und da kommt dann Kollege Schumpeter, also der große österreichische Nationalökonom, ins Spiel Ende des 19. Jahrhunderts, der eben gesagt hat, die Wirtschaft wird grundsätzlich vor allem durch Innovation getrieben. Das heißt, der innovative Unternehmer, das ist derjenige, der am Ende des Tages Wirtschaftswachstum erzeugt. Ja. In der konjunkturellen Entwicklung sollte sich das dann eben darin widerspiegeln, dass Konjunkturzyklen in der Aufschwungphase richtig Schwung bekommen. Ja, das heißt, wenn der Markt sich bereinigt hat, dann kommen junge Unternehmen an frisches Kapital, neue innovative Unternehmen und der Konjunkturzyklus läuft nach oben. Und wenn man sich jetzt aber sowohl in den USA, und das ist das Bild, was wir mit dabei haben, den wahrscheinlich bekanntesten Konjunkturindikator, den ISM-Index für die amerikanische Industrie, das kann man sich auch für Europa anschauen, wenn man den mal nicht nur über die letzten 2, 3, 4 Jahre, das machen ja die meisten, die Notenbanken schauen natürlich immer ganz kurzfristig auf den aktuellen Rand, aber wenn man den mal wirklich so seit den 50er Jahren sich anschaut, dann sieht man eine aus meiner Sicht doch sehr interessante Entwicklung, und zwar, dass die zyklische Dynamik immer stärker abnimmt. Ja, das heißt, die Schwankungen werden von beiden Seiten weniger. Man hat das Gefühl, der Trichter wird immer enger. Und warum ist das so? Nun, da gibt es relativ einfache Erklärungsfaktoren. Das liegt natürlich daran, dass die Wirtschaftsräume stärker Richtung Dienstleistungen tendieren, weniger Industrie. Ja, die Dienstleister schwanken weniger, sie hängen mehr am Konsum. Der Konsum ist träger, die Industrie spielt nicht mehr die große Rolle. Aber ein zweiter Faktor, der, glaube ich, sehr wichtig ist, tatsächlich die Wirtschaftspolitik. Denn was hat die Wirtschaftspolitik spätestens seit der Finanzkrise, aber eigentlich schon etwas vorher gemacht? Sie ist zu einer Art Vollkasko-Mentalität oder Versicherung übergegangen. Sobald die Konjunktur an Dynamik verliert, sobald es schwächer zu werden droht, kommen sofort die Finanzminister und vor allem auch die Notenbanker und geben enorme Mengen an staatlichem Geld oder Notenbankgeld ins System, um den Abschwung nach unten auszubremsen. Ja, das heißt, die Rezession möglichst abzufedern. Das ist erstmal für Unternehmen und Bevölkerung angenehm, dieser Crash bleibt aus, auch für den Finanzmarkt. Das Problem an der Sache ist natürlich nur, indem ich einen Boden nach unten einziehe, ziehe ich danach auch einen Deckel oben drauf. Denn was passiert? Die Verschuldungsquoten steigen, erstmal im staatlichen Sektor. Der gibt das aber weiter an den privaten Sektor. Am Ende landet es dann also bei Unternehmen, bei Haushalten. Viele Unternehmen bleiben am Markt, sind relativ hoch verschuldet. Den jungen Unternehmen fehlt das Kapital für neue Investitionen. Und dann kommt eben der Konjunkturzyklus nach oben nicht mehr wirklich aus dem Quark. Und wenn man das jetzt sozusagen übersetzt in eine Handlungsempfehlung, weil das so ein bisschen unser Anlageprinzip ja auch spiegelt, Schumpeter-Anlagestrategie, würde das heißen, Schumpeter mehr Zerstörung wagen oder zulassen. Das heißt, der Staat sollte dieses Vollkaskoprinzip zumindest etwas zurückführen und eben nicht jegliche Solvenzrisiken aus dem Markt nehmen. Denn wenn man die beiden Wirtschaftsräume vergleicht, dann ist das eine aus meiner Sicht weitere sehr beeindruckende Kennzahl, sind einfach die Unternehmensinsolvenzen. Wenn man sich die mal über lange Zeit anschaut, in Europa, in Deutschland, ist das fast eine Linie nach unten. Das heißt, durch alle makroökonomischen Zyklen fallen die Unternehmensinsolvenzen. Ja. Und das kann langfristig für ein Wirtschaftssystem nicht wirklich gut sein.
Und aber das ist tatsächlich schon auch ein Phänomen, das natürlich beide großen Wirtschaftsräume betrifft. Die Amerikaner lassen auch viel weniger zu. Man hat da jetzt in dieser Krise die letzten 2-3 Jahre, mit Ausnahme der Inflation, war es ja eigentlich gar keine Krise. Auch da hat man eine wirkliche Zyklik nicht mehr erkannt. Ne?
Genau, also das ist ein Phänomen, was man in fast allen entwickelten Volkswirtschaften sieht. In Europa ist es tatsächlich am stärksten ausgeprägt. Ja, das liegt sicherlich zum einen an der Struktur unserer Währungsunion zum Beispiel, auch an den europäischen Regelungen, die doch dem Wettbewerbsrecht relativ starken Charakter geben. Das heißt, Eigenkapitalhilfen von staatlicher Seite sind von der EU werden sehr kritisch gesehen. Da muss man sich zurückhalten. Aber ich denke, es geht schon etwas darüber hinaus. Es ist tief in der Mentalität der Europäer, vielleicht auch der Deutschen mit dabei, dass man eben so ein Versicherungsprinzip im Wirtschaftskreislauf hat. In vielen Phasen ist das auch durchaus sinnvoll und manchmal auch sehr angenehm, aber langfristig, wie gesagt, zeigen uns die Daten, dass es eben Wachstumspotenzial kostet, Zyklikpotenzial kostet. Und deshalb glaube ich, an der Stelle muss man sich nochmal Gedanken machen, wie stark sollte man stützen? Wen muss man stützen? Ja, das betrifft dann auch natürlich die Transfers, über die ja viel gesprochen wird, sowohl im sozialen Bereich, aber natürlich auch Transfers zum Beispiel in Bereichen der Transformation der Klimapolitik und sonstiger, der Digitalisierungsvorhaben vielleicht. Wer muss da wirklich Transfers erhalten? Ja. Und ich denke, da ist gerade auch die deutsche Wirtschaftspolitik deutlich über das hinausgeschossen, was ökonomisch sinnvoll und vor allem tragbar ist. Wünschenswert ist es immer, aber tragbar ist das nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist schon immer das Thema Heizungen. Jetzt mal ganz.
Da haben wir schon lange drüber geredet. Ja.
Auf der individuellen Ebene. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber gut verdienende Haushalte, denen vom Staat 50-60% einer neuen Heizung zu finanzieren, das mag im Moment der Transformation gefordert sein und auch gewünscht sein. Aber am Ende muss man sich immer fragen, wer ist denn dann derjenige, der noch als Zahler dasteht. Ja, und deshalb glaube ich, ist bei den Haushalten ein ganz ähnliches Thema in der Wirtschaftspolitik. Auch da muss sich der Staat beschränken bei den Transfers. Er muss sehr stark nach Bedürftigkeit ausrichten und kann nicht mehr, wie Ökonomen immer sagen, Gießkanne ist vielleicht gar nicht der richtige Vergleich, aber eben mit großer Kelle auszugeben, dass diese Zeiten sind vorbei. Dafür sind die Quoten, auch Verschuldungsquoten, viel zu hoch.
Aber es ist natürlich es scheint so eine ideologische Geschichte zu sein in der Wirtschaftspolitik, natürlich, die vor allem aus Deutschland kommt, aber sich natürlich auf Europa auch so ein bisschen, dass man alles quasi staatlich gesteuert wieder macht, was so an Entwicklung sein sollte und den Markt irgendwie nicht machen lässt. Ne?
Also die Staatsquoten sind hoch, sie steigen auch weiter und zwar de facto unisono in allen Ländern. Da muss man eben auch drauf gucken und alles, was die Statistiken uns zumindest sagen, ist, wenn diese Staatsquoten zu hoch laufen, dann hat das auch am Ende des Tages einen wachstumsdämpfenden Effekt. Wann genau der kommt und wie stark er ist, das ist eine intensive Diskussion. Ich glaube, da gibt es auch keine Daumenregeln, die das so ganz klar festmachen, diese 90% Staatsschuldenquoten. Das ist aus meiner Sicht eine etwas schwierige Diskussion, etwas schematisch. Ja. Aber klar ist, der Staat sollte sich auf das fokussieren, was er wirklich kann und ansonsten sich vor allem bezüglich Rahmenbedingungen aufstellen und hier eben sozusagen für die Unternehmen möglichst ein gutes, ein freies Umfeld schaffen, dann kann man auch wieder mehr Zyklik und am Ende des Tages mehr Wachstumstempo erwarten.
Ich habe da immer unseren Heiner Flassbeck, den wir ja regelmäßig da haben, im Ohr, der immer sagt, irgendeiner muss halt Schulden machen und investieren, weil sonst geht halt auch nichts vorwärts.
Das ist ein anderes Argument, das würde ich auch nicht völlig abstreiten, gerade für ein Land wie Deutschland hat er da durchaus einen Punkt, denn wenn man sich die Investitionsquoten anschaut in der Vergangenheit, in den vergangenen 20, 30 Jahren, dann waren die eben sowohl im staatlichen Bereich zu niedrig, das ist das klare Argument, aber eben auch im privaten. Das heißt, so weder die private Industrie noch der Staat hat in Deutschland ausreichend investiert. Und da kann man dann viel drüber diskutieren, wie viel muss es denn sein. Da rate ich einfach auf das Wachstumspotenzial zu schauen. Die Schätzungen zum Wachstumspotenzial sind zwar auch Schätzungen, aber sie sind über die Zeit doch relativ robust, relativ träge und verlässlich. Und wenn ich sehe, dass das Wachstumspotenzial eben über mehrere Dekaden nach unten läuft und gerade unser Kapitalstock einer der belastenden Faktoren ist, dann spricht das zumindest dafür, dass nicht zu viel investiert wird von staatlicher Seite, sondern eher zu wenig und idealerweise wäre dann die Empfehlung, mehr staatliche Investitionen und gleichzeitig mehr Anreize für private Investitionen. Also insgesamt, der Kapitalstock muss erneuert werden, er muss zum Teil eben wirklich komplett neu aufgebaut werden auch und nur dann wird sich das Wachstumspotenzial auch in Deutschland wieder nach oben bewegen.
Aber wie bekommt man Europa zu einem attraktiven Standort wieder für Investitionen? Weil es sind ja eben nicht nur die staatlichen Investitionen, sondern natürlich auch die aus der privaten Hand, die im Euroraum ziemlich geflüchtet sind und lieber im Dollarraum investieren. Ne?
Ja, so eine ganz einfache Lösung, glaube ich, gibt's da natürlich nicht. Ja. Das heißt, also einfache Lösungen in der Ökonomie sind meistens nicht so wahnsinnig viel wert, würde ich vorsichtig sagen. Aber klar ist, wir müssen den Wirtschaftsraum insgesamt attraktiver machen für ausländisches Kapital. Aktuell ist es eben so, dass Europa als Ganzes Kapital exportiert, ja, und um mehr Investitionen im Inland auch durch ausländische Investitionen finanzieren zu lassen, braucht es gute Strukturen, braucht es verlässliche Wirtschaftspolitik, möglichst wenig erratische Wirtschaftspolitik, sowohl in den einzelnen Ländern als auch eben auf europäischer Ebene oder auf Ebene der Währungsunion. Und da sind wir dann vielleicht bei einem entscheidenden Punkt, ja, wie geht es mit der Euro-Währungsunion weiter? Denn bei aller Sinnhaftigkeit, die vielleicht auch aus nationaler Perspektive solche Fiskalregeln haben, versuchen Sie das mal einem chinesischen Investor zu erklären, wie in Europa genau überwacht wird, wer welche Schuldenquoten haben darf und wer nicht und was denn passiert, wenn sie zu hoch sind. Ja. Wir in Europa haben ja diese geniale Idee, dass ein Land, was zu hoch verschuldet ist, Strafen zahlen muss. Ja, das ist schon beeindruckend. Da würde ich sagen, schütteln die meisten asiatischen Investoren eher den Kopf zur Sinnhaftigkeit. Und grundsätzlich ist eben die Frage, kann die Währungs Union, so wie sie jetzt gestaltet ist, ja, so ein Regelrahmen, der verhindern soll, dass nationale Länder sich zu hoch verschulden. Diese Länder sagen eine Einhaltung von Schuldenquoten zu und wenn das nicht passiert, wird eben sanktioniert. Kann das wirklich funktionieren? Da versucht man jetzt eben schrittweise wieder hinzugehen, nachdem ja über Jahre das Ganze nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also dieser Weg zu Maastricht, die Währungsunion wirklich à la Maastricht festzuziehen, das wäre vielleicht wünschenswert, auch aus deutscher Sicht heraus. Aber in der praktischen Umsetzung, und da sind wir dann eben vielleicht auch wieder beim Vergleich zu den USA, wird das sicherlich sehr schwer. Denn am Ende des Tages, wenn ein Land in Schwierigkeiten ist, dann wird das Papier, was da auf dem Tisch liegt, am Ende nicht der Rede wert sein, sondern man wird sich dann an den ökonomischen Realitäten orientieren. Und wenn der Staat eben mehr Fiskalausgaben für notwendig erhält, wird er die am Ende des Tages auch machen, solange ihm da kein Euro-Finanzminister vor der Nase sitzt, der ihm das abnimmt. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist das eine ganz entscheidende Frage, die muss beantwortet werden. Also wirklich zurück zu Maastricht. Und wenn das die Entscheidung ist, dann muss aber auch das Finanzsystem nochmal angepackt werden. Ja, dann muss klar sein, dass eben zum Beispiel Staatsinsolvenzen im Euroraum möglich sein müssen, weil nur dann greift der Marktmechanismus. Und das ist der einzige, der Länder wirklich zur fiskalischen Disziplin erziehen kann. Und wenn man zu dem Schluss kommt, das ist zu schwierig, zum Beispiel Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen, das halten die Banken nicht aus oder so etwas, na, dann bleibt am Ende langfristig nur die zweite Möglichkeit, und das ist dann eben die Währungsunion zur Wirtschaftsunion weiterzuentwickeln. Ja. Und am Ende des Tages, so böse dieses Wort dann auch immer ist, ja, die Eurobonds einzuführen, eine gemeinsame Fiskalpolitik, eine Wirtschaftsunion, wahrscheinlich auch eine Verteidigungsunion zu bauen, und so die Währungsunion eben attraktiver auch wieder für ausländisches Kapital zu machen. Uns muss immer klar sein, aktuell haben wir weder das eine noch das andere, sondern wir laufen so einen Mittelweg durch. Und ich sag
von dazu, allem ein bisschen was.
Ja. Von allem immer ein bisschen was. Wir, so wie auch in vielen anderen Bereichen, scheuen wir uns, die tatsächliche Entscheidung zu treffen. Und das funktioniert temporär, es funktioniert auch schon relativ lange, aber es hat durchaus auch Kosten. Ja, es wird ja oft argumentiert, Eurobonds, das führt sozusagen zum fiskalischen Super-GAU, und Maastricht vielleicht für südliche Länder auch, aber auch dieser Mittelweg ist enorm teuer. Ja, da passiert auch Vergemeinschaftung, aber sie passiert im Verborgenen. Ja, das sind dann zwei große Baustellen oder zwei große Töpfe, die genutzt werden. Das eine sind diese EU-Budgets, die sozusagen im Schattenhaushalt aufgebaut werden. Next Generation EU wird das dann genannt, und es wird so getan, dass
in Italien sagt man, unser Dorf soll schöner werden.
Genau, dass das eben keine Eurobonds sind, aber natürlich ökonomisch ist das nichts anderes, und den Rest nimmt die EZB auf die Bilanz, und das ist die ganz große Umverteilung, die stattfindet übers Notenbanksystem. Und bei allem, was wir wissen, das ist der ineffizienteste Weg für Wirtschaftspolitik, den es gibt.
Und man könnte natürlich auch sagen, ich meine, Deutschland ist natürlich aus Deutschland raus immer so, ja, es wäre doch schön, wenn die alle auch mal ein bisschen sparsamer werden. Aber wenn wir mal jetzt den Ist-Zustand nehmen, dann muss man natürlich sagen, ist unsere Schuldendisziplin relativ wenig wert, da wir kein Wachstum haben, aber halt eine schöne Verschuldung, auch im Vergleich noch zu vor 10 oder 15 Jahren sind wir die einzigen, die immer noch bei 60% sind. Die anderen waren meistens nie da. Also so richtig viel ist Maastricht eigentlich nicht wert, denn alle anderen um uns rum wachsen ja auch mehr, einschließlich Italien und Spanien.
Also im aktuellen Jahr ist es ja, jetzt
wenn
so.
Wenn man mal nur den Ist-Zustand nimmt, ist natürlich ein bisschen böse und gehässig, aber es ist schon, es zeigt schon, dass wir tendenziell eben verloren haben, während alle anderen an Wirtschaftswachstum dazu gewonnen haben mit einer etwas laissez-faireren Haltung.
Also zumindest mal, wenn man die gesamte Periode der Währungsunion jetzt nimmt, dann ist das so ein Auf und Ab. Es gab immer Phasen, in denen die Südländer eher profitiert haben, vor allem natürlich zu Beginn durch die Konvergenz der Zinsen. Kapital wurde in die Südländer umgelenkt, die haben erstmal enorm profitiert, gewaltige Zuwächse bei Investitionstätigkeit, auch beim Volkseinkommen und im Vermögensstatus. Dann kam die große Euro-Krise, da ging es sozusagen in die andere Richtung. Danach war Deutschland deutlich nach vorne, auch konjunkturell besser, weil das Kapital plötzlich im Inland geblieben ist. Trotz Leitplanken durch die EZB, ja, die Investoren waren eben zu unsicher, wie das da im Süden weitergeht. Jetzt dreht sich es wieder auf den Kopf. Es ist immer dieses Hin und Her in der Führung einer Währungsunion. Und das hat enorme ökonomische Kollateralschäden dann zur Folge oder Kosten. Ja, also, man sieht einfach, die Währungsunion ist kein optimaler Währungsraum, so wie sie jetzt ist. Die Arbeitskräfte sind nicht mobil genug, um solche konjunkturellen Schwankungen auszugleichen. Den Staaten fehlt eigene Handhabe auf der Zinsseite, um Schocks auszugleichen. Auch fiskalisch sind ihnen Grenzen gegeben. Und das, wenn man das alles zusammennimmt, ist das sicherlich einer der Gründe, warum diese Schere zwischen Europa und den USA so weit aufgegangen ist.
Mhm. Wenn wir beispielsweise diesen Weg gehen würden, ich male das jetzt mal so kurz hin, wir gehen mehr Richtung Vergemeinschaftung von Wirtschaftsraum und Fiskalpolitik und Schulden und so weiter und so fort. Also wir gehen in diese Richtung. Ändern sich die Wirtschaftsräume denn tatsächlich so sehr aneinander an? Oder ist einfach nur quasi der gemeinsame große Topf, was jetzt teilweise natürlich durch die Notenbank versteckt ist, ist die große Summe halt nur einfach da, aber am Ende des Tages bleibt ein italienischer Wirtschaftsraum ein italienischer und ein deutscher ein deutscher?
Das würde dann nur die Zeit zeigen, glaube ich. Also da eine Prognose abzugeben, natürlich wäre das die Idee des Ganzen.
Genau.
Wenn du mich heute fragst, ich bin natürlich auch kein großer Verfechter dieses Weges, weil die Widerstände national einfach aktuell zu groß sind, und wir da vermutlich nicht ganz schnell in eine wirklich integrierte Wirtschaftsunion mit einem Finanzminister kommen werden. Die Frage ist natürlich immer, was sind die Alternativen eigentlich? Ja, und wenn man diese drei Alternativen, also Maastricht-Prinzip, was aus heutiger Sicht nicht wirklich realistisch erscheint aufgrund dieser Probleme der Regelverletzungen, der aktuelle Status quo und den weiterzugehen und das Ganze über die EZB zu machen oder Richtung Wirtschaftsunion, dann scheint mir das dann sozusagen die Alternative, die langfristig vermutlich die beste Überlebenschance hat. Ja, und aber wie du sagst, es ist keine Garantie, dass das schnell, sondern da müsste wirtschaftspolitisch natürlich gewaltig was in Bewegung gebracht werden, dass eben die Wirtschaftsräume dann wirklich zusammenlaufen, die Konjunkturzyklen konvergieren, nicht mehr divergieren. Ja. Aber es hätte eben den großen Vorteil an der Stelle für die Länder, die aktuell in Schwierigkeiten sind, also auf die eine ungünstige Entwicklung eintrifft, sei es jetzt ein Energiepreisschock oder sei es sonstige Themen, die wir Ökonomen immer als asymmetrische Schocks bezeichnen, ja, die eben nur ein Land treffen, dass dieses Land dann eben zwar keine eigene Geldpolitik mehr hat, um zu reagieren, aber es gäbe eine zentrale fiskalische Instanz, die sich mit dem Thema auseinandersetzen könnte. Und das fehlt ja jetzt aktuell. Ja, das ist aktuell eben für die Länder nicht mehr wirklich möglich. Und deshalb ist das, wie gesagt, die große Frage. Ich tue mir da auch schwer immer in dieser Selektion, was ist denn das Attraktivste? Ich denke, das Unattraktivste und langfristig Schwierigste ist dieser Mittelweg, den wir aktuell gehen.
Das Durchwurschteln,
das wird irgendwann an einer Wand enden. Wo die genau ist und wie lange es dauert, bis wir da hinkommen, das weiß niemand. Aber uns sollte immer klar sein, wir machen Vergemeinschaftung aktuell auch, aber eben etwas im Schatten, ja, im Schatten der Notenbank oder im Schatten dieser EU-Haushalte. Und sowas in das Licht zu ziehen, das wäre dann zumindest der große Vorteil, wenn man schrittweise in Richtung Wirtschaftsunion weitergeht.
Das ist halt wie in Deutschland mit unseren ganzen schönen super Nebenetats, die eigentlich Schulden sind.
Genau, das ist kein reines europäisches Thema, sondern auch wir in Deutschland sind in der Wirtschaftspolitik so, da sehr in diese Richtung gegangen. Ja,
das heißt, wir nennen es Sondervermögen, was Schulden ist.
Wir geben uns auch Regeln, wir halten uns offiziell an die Regeln, aber schaffen dann immer mal wieder so Töpfe nebenan und mittlerweile sind diese Töpfe manchmal größer als der Haushalt in der Mitte. Also das, ich denke, in diese Richtung sollten wir auf europäischer Ebene nicht laufen, weil das am Ende dieses ganze Prinzip dann auch in Frage stellt, sondern diese Entscheidung muss über kurz oder lang getroffen werden. Wer dazu die Kraft hat, das wird man dann sehen.
Und man muss natürlich am Ende des Tages sagen, und darauf kommt es uns ja jetzt heute auch wieder hier an, muss man auch immer sagen, es hilft ja jetzt nichts, denn wahrscheinlich ist, dass wir uns erstmal weiter so durchwurschteln wie das, was wir im Moment veranstalten, wie du schon so schön sagst, bis halt irgendwann mal eine Wand kommt, wo auch immer die dann stehen wird. Und das heißt natürlich auch, dass man damit rechnen muss, dass Europa tendenziell nicht die Kurve zu gigantischem Wachstum von alleine bekommen wird.
Also von alleine, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also einfach abzuwarten und es wird alles besser, gesund beten, das wird nicht funktionieren. Das wird weder konjunkturell funktionieren und das wird auch nicht auf der Angebotsseite, sprich im Wachstumspotenzial funktionieren, sondern da ist natürlich die Wirtschaftspolitik gefragt. Einige Stellschrauben haben wir jetzt schon angesprochen. Und nur wenn die Europäer die Kräfte aufbringen und auch die Deutschen die Kräfte aufbringen, diese Stellschrauben zu drehen, nur dann wird sich auch am Wachstumspotenzial wieder was verändern. Das ist durchaus möglich. Es gibt natürlich auch viele Faktoren, die für Europa sprechen. Ja, denken wir nur an das Thema Humankapital zum Beispiel. Ja, die Ausbildung, der Bildungsstand der Bevölkerung. Da wird zwar auch viel drüber diskutiert und lamentiert, aber insgesamt ist das im internationalen Wettbewerb immer noch ein wichtiger Faktor, gerade auch in Deutschland, mit dem man hausieren kann. Auch da muss es natürlich Reformen geben und weitergehen, aber deshalb ist das sozusagen jetzt nicht verloren, die Währungsunion oder auch das Wirtschaftsmodell Europa ist nicht verloren, sollte aber weiterentwickelt werden, ja, wie so vieles andere.
Und aus Anlegersicht muss man natürlich sagen, Europa wird mutmaßlich die nächste Zeit nicht ein attraktiverer Standort werden.
Zumindest ganz kurzfristig sieht es nicht wirklich danach aus. Also wir kommen jetzt zwar in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres in eine Situation, wo die Konjunktur in Europa etwas nach oben dreht. Ja, das liegt zum einen, das haben wir schon angesprochen, daran, dass die Inflation gesunken ist. Dadurch gewinnen die realen Einkommen etwas dazu. Höhere reale Einkommen heißt, der Konsum auch in Europa erholt sich endlich wieder. Das war ja einer der Faktoren, der uns in den letzten Quartalen sehr stark von den Amerikanern unterschieden haben. Die Amerikaner haben konsumiert ohne Ende, Europa sehr zurückhaltend. Das wird sich jetzt in der zweiten Jahreshälfte etwas zugunsten Europas drehen. Die Amerikaner werden etwas zurückhaltender. Aber das sind eher zeitliche Phänomene. Ja, das ist klassisches zyklisches Geschäft.
Ja.
Und dann eben in den Jahren 25, 26, 27, da gewinnt dann mehr Bedeutung, was passiert im Wachstumspotenzial.
Mhm. Und das haben wir gesehen, ist in Europa im Moment noch zumindest eher beschränkt. Es sei denn, wir kriegen eine wahnsinnige Weltkonjunktur. Und es wird wieder aus allen Rohren quasi gefeuert und China gibt wieder Vollgas und so weiter und so fort.
Genau, davon von einer stärkeren globalen Konjunktur profitiert Europa überproportional. Ja, ja. Wir haben eine sehr offene Volkswirtschaft, gerade auch in Deutschland. Das heißt, immer wenn es in Asien besonders gut läuft, profitieren natürlich die exportorientierte Industrie. Da hat Deutschland den größten Anteil davon. Das ist sicherlich positiv, aber alleine darauf zu bauen, das wäre, glaube ich, etwas kurzsichtig. Denn zum einen ist das auch immer temporär bedingt und zum anderen haben wir natürlich geopolitische Faktoren, die diese großen Aufschwung des Welthandels zumindest mal etwas in Frage stellen. Also die Zollschranken werden überall hochgefahren, das wird sich auch noch verstärken. Und deshalb glaube ich, wäre es etwas kurzsichtig für die Deutschen jetzt rein auf die exportorientierte Industrie zu blicken, sondern für uns geht es ganz klar darum, im Inland mehr zu investieren, auch den sektoralen Wandel aktiv mitzugestalten, ja, auch zukunftsträchtige Geschäftsmodelle versuchen in Deutschland zu etablieren, die Forschung, die Entwicklung zu etablieren. Und dann eben auch langsam auf einen höheren Wachstumspfad dann wieder einzuschwenken.
Braucht Europa eigentlich, es ist eine immer alte Diskussion, nicht ein Gegenmodell zu diesem Inflation Reduction Act, der ja im Prinzip nichts anderes ist, als Investitionen anzulocken? Hat ja mit der Inflation jetzt nichts zu tun, wissen wir alle, aber...
Also Anreize für private Investitionen, ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Ja. Wir haben auf der staatlichen Ebene mit diesen Next Generation EU-Programmen ja durchaus auch Geld in die Hand genommen, etwas weniger als die Amerikaner zugegebenermaßen, ja, aber da passiert schon etwas. Es läuft vor allem zurzeit in Italien und in Spanien da sehr viel und sehr gut auch. Ja, das hilft der Konjunktur in diesen Ländern zurzeit. Aber darüber hinaus, gerade für ein Land wie Deutschland, sind dann vor allem diese privaten Investitionsanreize entscheidend. Ich glaube, nur dann gelingt es, die gesamtstaatlichen Investitionsquoten wieder anzuschieben. Denn in allen Wirtschaftsräumen sind die privaten Investitionen, ist der große Block der Investitionstätigkeit. Die staatlichen Investitionen haben eigentlich immer zwei Aufgaben. Ja, das eine ist vor allem Infrastruktur bereitzustellen und das andere ist eben so eine Art Anschubfinanzierung für den privaten Sektor darzustellen. Mhm. Deshalb, ja, der Staat muss mehr machen, sollte mehr machen. Und dann kommt es aber vor allem darauf an, diesen privaten Investitionszyklus in Gang zu bringen.
Aber es ist ja letzten Endes das, was die Amerikaner da beispielsweise mit diesem Programm gemacht haben, ist ja im Prinzip auch nur Geld anzulocken. Also es gibt natürlich immer in den Bundesstaaten dann nochmal on top teilweise natürlich auch direkte Investitionshilfen, also nicht nur Steueranreize, aber das große Ganze ist ja tatsächlich einfach nur in Technologien, die man interessant findet, perspektivisch für das Land, das Kapital herzulocken durch verlässliche niedrige Gewerbesteuersätze oder eben Steuerfreiheit mal für die ersten paar Jahre und so weiter. Ne?
Der Name Inflation Reduction Act ist natürlich etwas neben dem Ziel sozusagen. Ne? Genau. Also tendenziell hat das eher inflationssteigernde Effekte. Ja. Ja, wenn die Amerikaner ihre Zollschranken tendenziell nach oben fahren und heimische Industrie eben gegen ausländische Konkurrenz eher abschirmen in diesen Zukunftsbereichen, dann hat das immer zwei Faktoren für die Unternehmen, die da beteiligt sind, positiv, für die Haushalte, die am Ende den Preis dafür zahlen, negativ. Mhm. Und ich denke, sollte nicht der Weg für Europa sein, sondern bei uns sollte es eher darum gehen, eben gerade nicht die Zollschranken noch weiter hochzufahren, sondern im internationalen Handel dafür zu sorgen, dass Europa attraktiver wird. Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende und weniger jetzt die heimische Wirtschaft abzuschirmen von ausländischer Konkurrenz. Denn das kann allenfalls kurzfristig mal junge Industrien etwas schützen oder helfen, aber langfristig sollte das kein ökonomisches Modell sein.
Wenn wir mal so ein bisschen auf die Anlageperspektiven kommen, wie wichtig sind diese geopolitischen Verschiebungen für euch im Anlageprozess?
Das ist die große Frage immer, wie stark verschiebt sich wirklich etwas? Also nicht alles, was tagtäglich diskutiert wird, und es wird jeden Tag viel diskutiert, weil es natürlich für die Medien spannend ist, hat aus unserer Sicht dann im Wirtschaftskreislauf und damit dann auch am Kapitalmarkt wirklich einen Einfluss. Also klassisches Beispiel wären jetzt die Spannungen im Nahen Osten, ja, die natürlich gesellschaftlich enorme Bedeutung haben, zum Teil auch in kriegerische Auseinandersetzungen münden. Wir fragen uns dann immer, verändert ändert sich durch diese Situation am mittelfristigen Geschäftsmodell und den mittelfristigen Umsatz- und Gewinnerwartungen unserer Unternehmen etwas? Hm. Und sehr häufig ist die Antwort auf diese Befragung der eigenen Überzeugung nein. Ja, das ist hängt natürlich auch damit zusammen, wo man investiert ist. Wir sind vor allem ja in globalen Unternehmen investiert, die in diesen Zukunftsfeldern, die für uns die Zukunftsfelder der Wirtschaft sind, also sprich zum Beispiel die digitale Welt, der gesamte Gesundheitsbereich, das sind Wirtschaftsbereiche, die ja möglichst wenig von Zyklik betroffen sind, auch möglichst wenig von Wachstumsverlangsamung betroffen sind. Deshalb wählen wir die aus. Ja. Und sie sind eben auch relativ wenig betroffen von geopolitischen Konflikten. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass die Geopolitik überhaupt keinen Einfluss hat. Nur er wird häufig kurzfristig überschätzt, langfristig dann manchmal etwas unterschätzt. Ja, das kommt immer dann zum Tragen, wenn sich wirklich Handelsströme langfristig verändern. Und da ist natürlich der mögliche Konflikt zwischen USA und China für die kommenden Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte der Faktor, auf den es am Ende des Tages ankommen wird. Da sollte man ein Bild haben, da sollte man sich Gedanken machen, weil das dann eben auch auf die Wirtschaftspolitik in der westlichen Welt sehr stark einwirkt, auch auf die Absatzwege, auf die Bezugswege von Vorprodukten und so weiter und so fort. Und alles, was eher kurzfristig geopolitische Spannungen sind, da versuchen wir uns zumindest dann immer etwas nochmal einen Schritt zurückzusetzen und diese Frage stellen, verändert sich wirklich am Geschäftsmodell etwas?
Aber es ist eben, wie du es auch so richtig sagst, das Big Picture ist eben, was langfristig geopolitisch passieren kann und mutmaßlich auch wird, gerade was eben den Kampf zwischen China und den USA betrifft, das ist schon etwas, was die Welt dann natürlich verändert in den nächsten 10 Jahren, mutmaßlich.
Das kann die Welt verändern, vor allem in der etwas längeren Frist. Wie das dann kurzfristig wirkt, da muss man mal vorsichtig sein. Gleiches gilt auch für die nächste Präsidentschaftswahl in den USA. Ja. Da wird in den kommenden Wochen und Monaten, ihr werdet sicherlich noch viele Interviews dazu führen, wer dann da ins Weiße Haus einzieht. Ich würde mal erwarten, dass am Tag der Wahl die Marktimplikationen vielleicht sogar sehr moderat ausfallen werden und sich die tatsächlichen Implikationen dann erst über einen längeren Zeitraum darstellen werden, wenn zum Beispiel ein Trump nochmal eine zweite Amtszeit sozusagen für sich gewinnen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist da der Brexit tatsächlich in solchen Fragen. Wenn man sich das anschaut, 2016 die Entscheidung, damals war ich noch im Bankensektor unterwegs und es gab lange Wochen und Monate vorher Diskussionen und Krisensitzungen, wie man denn damit umgeht, wenn es wirklich zu dem Event kommen sollte. Und die Erwartung war, das wird enorme Implikationen am Kapitalmarkt, im Wirtschaftskreislauf haben. Dann kam der Brexit, zugegebenermaßen sehr, sehr zäher Prozess dann auch. Wir erinnern uns alle mit Schrecken. Und wenn man sich aber die Börsen zum Beispiel anschaut, dann ist das in den Kursen de facto, zumindest in den globalen Indizes, nicht sichtbar gewesen. Ja. Wenn man jetzt wir sind jetzt im Jahr 6, nee, im Jahr 8 nach dem Brexit, im Jahr 8 nach dem Brexit, mal die Entwicklung Großbritanniens gegen die EU zum Beispiel anschaut, jetzt mehr und mehr geht die Schere auf. Also jetzt sieht man, dass sich so langsam das Wachstumsdifferenzial aufmacht. Großbritannien verliert an Tempo. Der Brexit stellt sich nicht als Erfolgsmodell heraus, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sowas wirklich in den Wirtschaftsdaten sichtbar war.
Genau, also wie immer, politische Börsen haben kurze Beine und man sollte zumindest die kleinen Events nicht überbewerten. Das ist ja eigentlich so dieses Thema. Aber bedeutet das auch, wenn wir jetzt gerade auf diesen, quasi ein bisschen wieder auf diese Vogelperspektive zurückkommen, dass ihr tendenziell in Europa und in den USA unterwegs seid, investitionsseitig?
Genau, also wir sind ja in Aktien und Anleihen investiert mit unseren Mischfonds. Wer da mal einen Blick reinwerfen will, das sind die Phaidros-Fonds. Phaidros Balance ist so unser Flaggschiff-Fonds mit etwa 1,7 Milliarden Fondsgröße. Und wir sind auf der Aktienseite überproportional in US-Unternehmen investiert. Wobei da spielt zum einen das Weltbild eine gewisse Rolle, wo wir uns eben anschauen, wo laufen Wachstumstrends, die sich von diesem zyklischen Verlangsamen und der Verlangsamung der Wachstumstrends entkoppeln können. Die finden wir überproportional in den USA. Ja. Und dann fragen wir uns natürlich im zweiten Schritt, welches Geschäftsmodell genau möchten wir denn in so einem Wirtschaftssegment investieren? Und das heißt, Mikro und Makro kommen da zusammen. Das ist keine Steuerung nach Länderregionen. Da sind wir völlig benchmarkunabhängig auch. Aber es ergibt sich dann im Portfolio eine doch relativ starke Konzentration bei US-Geschäftsmodellen, die ihre Umsätze aber natürlich sehr global vereinnahmen.
Was sind so die Sektoren, die ihr im Moment spannend findet? Also du hast Pharma und natürlich den ganzen Tech-Sektor logischerweise angesprochen.
Genau, also das sind so zwei dominante Sektoren, die wir in den Portfolien haben. Auch deshalb, weil wir die als offensiven und defensiven Wachstumstrend sehen. Das heißt, wenn man die eben gut zusammen austariert, dann hat man ein sehr ausgewogenes Portfolio am Ende des Tages. Ein dritter Trend, der für uns sehr interessant zurzeit ist, tatsächlich Infrastruktur. Wir versuchen uns ja aus zyklischen Bereichen eher rauszuhalten, aber die Industrieunternehmen, die eher in die Infrastruktur investieren, und da spielt dann eben auch wieder dieser große Blick von oben eine Rolle, ja, wo wir sehen, die Kapitalstöcke in der westlichen Welt sind doch sehr in die Jahre gekommen. Da ist enormer Investitionsbedarf. Ja. Da wird auch staatliches Geld jetzt in größerem Maße reingelenkt. Das sind dann eben Unternehmen, die zurzeit auch für uns durchaus interessant sind, auch wenn sie vielleicht nicht in diesen dynamischen Wachstumstrends der digitalen Welt verortet sind.
Wie sehr spielt ihr, das ist ja immer auch so eine spannende Frage, wir haben darüber, als wir neulich mal beim Essen waren, ja auch schon lange diskutiert, was ja auch hier überall immer sehr viel besprochen wird, wenn wir diese ganzen Bewertungsgaps uns mal anschauen, die sich da die letzten zwei Jahre, das ist ja doch eine sehr eigenwillige Börsenphase die letzten zwei Jahre, wir nehmen dieses ganze Thema Big Cap zu Small Caps, dann sehen wir eine riesige Bewertungslücke, die sich da aufgetan hat und man muss immer wieder, wenn man dann genauer hinschaut, feststellen, ja, zu Recht, und es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass sich das jetzt wieder schließt, nur weil sich das in der Historie immer irgendwann alles zu irgendeinem Mittelwert zurückentwickelt hat, ne? Ja. Und da sind wir bei diesem Thema, dass der Mittelwert vermutlich sich eben verändert.
Das ist im Wirtschaftssystem so. Also viele Geschäftsmodelle sind sicher aus gutem Grund billig. Das heißt, rein eine Bewertung als Maßstab für Attraktivität von Assets, das ist für uns nicht der Fall. Natürlich spielt die Bewertung eine Rolle, wenn Portfolio-Manager einen Titel auswählen oder als interessant erachten, aber nie den einzigen, sondern es ist immer die Frage, ist das ein Wirtschaftsbereich, der für uns attraktiv ist? Ist es die Position innerhalb des Wirtschaftsbereiches? Und ist der Preis, der aktuell am Kapitalmarkt dafür aufgerufen werden, passend dazu? Das sind eigentlich sozusagen drei Faktoren, die wir natürlich versuchen, immer mit reinzunehmen. Wir machen das, und das ist vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte. Wir haben vorher schon kurz den Namen Schumpeter diskutiert. Der spielt bei uns tatsächlich auch in der Frage, welche Geschäftsmodelle investieren wir, eine ganz große Rolle.
Da wollte ich nämlich gerade hinkommen.
Unser Aktienfonds, der trägt tatsächlich auch den Namen Schumpeter. Mhm. Und was verbirgt sich dahinter? Nun, wir haben es vorher schon gesagt, Josef Schumpeter war ja der Überzeugung, zumindest in seinen jungen Jahren, dass der dynamische Unternehmer, der Herausforderer, das ist derjenige, der für Wachstum in der Wirtschaftswelt sorgt. Wenn man das übersetzt an den aktuellen Kapitalmarkt, Herausforderer-Unternehmen, eher junge Unternehmen, die vielleicht im Technologiebereich oder auch im Pharmabereich neue Entwicklungen haben und da eben einen bestehenden Markt aufrollen können. Die sind für uns interessant. Mhm. Wenn man das so in Style-Faktoren vielleicht übersetzt, dann geht das eher natürlich in Richtung Wachstum, Growth-Faktor. Und auf der anderen Seite, das ist dann eher der alte Schumpeter, der für uns dann ebenso eine Rolle spielt. Ja, Josef Schumpeter ist sich dann, je älter er geworden ist, das geht uns vermutlich dann irgendwann auch so, nimmt die Euphorie so etwas ab. Und er hat festgestellt, dass doch auch die großen Unternehmen eine sehr, sehr bedeutende Rolle am Finanzmarkt, aber vor allem im Wirtschaftssystem insgesamt haben, also sprich eher monopolistische Unternehmen, die eben ihre Überrendite nicht durch neue Innovationen vor allem hervorbringen oder das Aufrollen eines Marktes wie der Herausforderer, sondern durch Marktmacht. Ja, dominante Stellungen in Marktsegmenten, das sind unsere monopolistischen Unternehmen oder oligopolistische Unternehmen. Ja. Und wir haben eine Aktienstrategie, wo wir diese beiden Säulen zusammen mischen, ja, weil wir sagen, eine gute Mischung aus starken Herausforderern im Aktienbereich wäre das Schlagwort Quality dann vermutlich das passendste, und einen etwas kleineren Teil dynamischer Herausforderer, das ist eigentlich ein Mix auf der Aktienseite, der eben aus beiden Welten sozusagen das Beste mit reinnimmt und die Überrendite, die wir natürlich jeder Investor anstrebt, eben über diese beiden Wege versucht, im Portfolio dann am Ende des Tages zu erreichen.
Mhm. Wie wichtig sind Anleihen für euch in dem Zusammenspiel? Das ist ja immer wieder die große Diskussion. Braucht man unbedingt Anleihen? Natürlich in großen verwalteten Mischfonds ist es natürlich so ein Stabilitätsanker, aber ja. Ist das wirklich so eine wahnsinnig wichtige Asset-Klasse, dass man als Privatanleger sagt, brauche ich im Depot?
Also wir stehen natürlich alle jetzt noch unter dem Eindruck der Jahre 2000, vor allem 2022, als es de facto natürlich bei Aktien und Anleihen bergab ging. Ja. Das konnte auch nicht überraschen, dass die inflationäre Entwicklung dann eben beide Assetklassen unter Druck setzt. Mhm. Deshalb muss man sich, glaube ich, immer bewusst sein, ein Mischfonds kommt dann in Schwierigkeiten, wenn ein großer Schock von der Inflationsseite kommt, weil dann am Ende des Tages beide traditionellen Assetklassen mehr oder weniger in Schwierigkeiten kommen. Jetzt sind wir natürlich in der Situation und die Argumente kennt jeder. Wir haben jetzt wieder positive Realrenditen. Wir haben ordentliche Nominalverzinsung bei risikolosen Anleihen. Und wenn man eben einen Mischfonds steuert, dann spielt jetzt die Anleiheseite einfach anhand der durchschnittlich erwarteten Rendite eine höhere Bedeutung als noch in der Vergangenheit. Ja, also wenn man jetzt nach vorne blickt und mal in den USA ein Bild hat, so wie wir das die letzten Minuten jetzt diskutiert haben, die amerikanische Wirtschaft läuft ordentlich. Das kann Zinssenkungen geben. Wie stark die dann ausfallen, muss man mal abwarten. Aber relativ unabhängig davon verspricht der Anleihemarkt eine relativ ordentliche reale Verzinsung und gleichzeitig eben einen ganz guten Schutz oder Puffer gegen konjunkturelle Risiken, solange sie nicht von der Inflationsseite kommen. Mhm. Und in diesem Umfeld ist ein Mischfonds mit einer ordentlichen Anleihequote eigentlich prädestiniert, durch die nächsten Unwägbarkeiten gut durchzukommen. Und deshalb spielen die Anleihen bei uns eine gewichtige Rolle. Die Anleihenquote in unserem Mischfonds liegt bei 30%, sehr stabil über die letzten Jahre. Ja. Sie ist jetzt natürlich etwas stärker auf bonitätsstarke Anleihen ausgerichtet. Ja, weil das Risiko, das man eher im High-Yield-Bereich oder bei renditestärkeren Titeln hat, natürlich jetzt nicht wirklich entlohnt wird. Ja. Das lohnt nicht, sondern man würde warten, bis die Konjunktur sich deutlicher abschwächt und dann auch die Quote im High-Yield-Bereich wieder etwas erhöhen. Solange es so gut läuft wie jetzt, ist das zum einen weder ratsam noch wirklich notwendig und deshalb eine stabile Quote mit bonitätsstarken Unternehmensanleihen, vielleicht der einen oder anderen Staatsanleihe, ein guter Puffer gegen konjunkturelle Krisen.
Braucht man überhaupt längere Laufzeiten in diesem Umfeld mit der Zinsstruktur?
Ja, ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Europa und den USA. Auf der Anleihenseite sind wir ganz stark in Europa investiert. Ja, ja. Da sind wir in den USA dominieren die Aktien, ja, auch aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse. Mhm. Die Amerikaner befinden sich ja eher in einem inflationären Boom. Da sind die Aktien relativ attraktiver zu den Anleihen. Europa eher in einem disinflationären kleinen Boom vielleicht oder Wirtschaftsphase. Da sind die Anleihen relativ attraktiver zu den Aktien. Und deshalb spricht das eben für einen Mischfonds dann dafür, die Aktien vor allem zum Beispiel im US-Raum zu halten und die Anleihen stärker in Europa. Und wenn man dann die Laufzeiten sich anschaut, wenn man ein sehr aggressives Zinsbild hat und jetzt glaubt, die EZB wird den Zins deutlich nach unten nehmen und sich auch von der Fed deutlich entfernen, dann kann man die Duration schon wieder ausfahren und hat das vielleicht schon gemacht. Und wenn man da eher vorsichtiger ist auf der Zinsseite, dann bieten sich natürlich auch kurze Laufzeiten an. Also wir sind zurzeit wieder etwas kürzer. Ja, wir waren schon deutlich länger, weil wir eben das Ende des Zinszyklus etwas vorweggenommen haben. Mittlerweile ist das aus unserer Sicht am Markt insgesamt realistisch gepreist. Deshalb bietet es sich jetzt an, hier jetzt keine ganz langen Durationswetten einzugehen.
Sehen wir in den USA überhaupt Zinssenkungen dieses Jahr?
Sicher bin ich mir da nicht. Ja, wir sehen nach wie vor eine sehr robuste US-Konjunktur. Zu diesem Bild eines Soft Landings, ja, also wo sich der inflationäre Druck vor allem deshalb zurückbildet, nicht weil die Nachfrage zusammenbricht, sondern weil das Angebot von unten in die Nachfrage reinwächst. Ja. In so einem Bild sollte man nicht mit dramatischen Zinssenkungen rechnen, sondern da spricht vieles dafür, dass die Notenbank vielleicht den einen oder anderen Schritt nach unten macht, aber sich dann eher in Richtung des neutralen Zinsniveaus einpendelt. Mhm. Wo ist das? Das ist die ganz große Frage, ja. Wie das Potenzialwachstum, nicht beobachtbar. alle Schätzungen, die man so hat, deuten so in den Bereich von etwa 3%, vielleicht ein Schnaps drüber. 3% natürlicher Zins in den USA ist, glaube ich, realistisch. Und das wäre dann auch so eine Landezone für die Fed, auf die sie da langfristig hinsteuert, solange es zu keiner neuen Rezession kommt. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Daumenregel, 3% Leitzins langfristig. Aber wie schnell sie da hinkommt, da bin ich vorsichtig und auch demütig, was die Vorhersagekraft von solchen Zinsprognosen angeht. Man sieht das ja immer, diese schönen Charts, wo man Markterwartungen oder auch Notenbankerwartungen gegen den tatsächlichen Zins zeigt. In der Vergangenheit, wie war das? Und man sieht eigentlich, Zinssenkungsphasen, aber auch Zinsanhebungsphasen wurden bisher weder von dem Markt noch von den Notenbanken vorhergesehen. Und das ist auch nicht überraschend, das wird auch so bleiben. Denn am Ende müssen wir uns ja immer bewusst sein, die Geldpolitik wirkt nur dann, wenn sie überrascht.
Ja.
Wenn sie genau das macht, was der Markt schon preist, dann hat sie am Ende des Tages keinen Einfluss. Das sagen uns zumindest die ökonomischen Theorien. Und das haben auch die Notenbanker natürlich im Blick. Das heißt, immer dann, wenn sie wirklich bremsen wollen, dann müssen sie stärker anheben, als das der Markt erwartet.
Ja.
Und wenn sie wirklich anschieben wollen, dann müssen sie stärker senken als die Markterwartung. Und deshalb bitte große Vorsicht mit dem, was am Markt gepreist ist. Mhm. Das ist immer so die aktuelle Wahrnehmung, hat dann aber für die Zukunft meistens keinerlei Aussage gehabt.
Man hat das ja dieses Jahr sehr schön gesehen, wie weit oder wie schnell diese ganzen Markterwartungen auch wieder ausgepreist werden können.
Genau.
Die Wirtschaft, so schnell, wie sie sich eben aufgebaut haben, euphorisch. Ne?
Die Notenbanken haben tatsächlich betont, sie handeln datenabhängig. Das ist eigentlich interessant, dass man das überhaupt betonen muss. Das ist klassischerweise
eigentlich wäre das wünschenswert. Ja.
Die Monetaristen unter uns würden sagen, zu einem anderen Zweck ist die Notenbank gar nicht da. Ja, sie sollte eigentlich eine Maschine sein, ohne menschliche Gedanken, sondern die Daten kommen rein, dann wird der Zinshebel gedreht. Das ist mittlerweile nicht mehr so. In Zeiten von Forward Guidance versuchen die Notenbanken, ja, sozusagen die Effekte von Geldpolitik immer homöopathisch dem Markt zugute zu führen. Die Vorhersagekraft von gerade von Zinsprognosen in zyklischen Phasen, in zyklischen Wendephasen ist doch sehr begrenzt.
Und es hat natürlich vor allem auch damit zu tun, dass die Inflation halt sehr schlecht vorhersehbar ist in so einem Umfeld, wie wir ja auch in den USA sehen. Die Klebrigkeit ist ja, sagen wir mal, hat doch viele überrascht. Ein Stück weit.
Das spielt auch eine Rolle und ich würde nicht nur sagen, die Inflation insgesamt, ich glaube, da sind die Prognosemodelle mittlerweile wieder ganz gut kalibriert. Das große Problem für die Notenbanken ist die Divergenz der Preise. Also wir haben zurzeit doch eine sehr ungewöhnliche Situation, wo ein Teil der Preise, vor allem die Güterpreise, doch eher in Richtung Deflation laufen zurzeit, sowohl in den USA als auch in Europa. Und die Preise für Dienstleistungen tendenziell zu weit nach oben laufen beziehungsweise eben nicht sinken. Und mit dieser Divergenz kommen Notenbanken immer sehr schlecht zurecht. Ja, weil die Frage ist immer, welches Signal ist das erste? Was ist eigentlich der Prädiktor für den anderen? An was sollte man sich halten? Und auf welche Preise habe ich überhaupt einen Einfluss als Notenbank? Da lohnt es sich hier immer, Fetscher Paul zuzuhören. Der hat eine ganze Zeit argumentiert, er schaut nur auf die Preise von Dienstleistungen, in Klammern ohne Hundefutter, nein, ohne die Wohnkosten. Ohne
Wohnkosten,
weil das Argument ist, das sind die einzigen Preise, die wirklich vor allem von Personalkosten und damit vom Arbeitsmarkt getrieben werden. Und die Erzählung oder die Modelle der Notenbanken lauten ja, mit dem Zinshebel beeinflusse ich die Finanzierungskonditionen der Wirtschaft, damit die Nachfrage in der Wirtschaft, damit den Arbeitsmarkt und damit dann über die Lohnkosten die Preise. Also das heißt, der Weg vom Zinshebel zu der Inflation, der ist schon sehr weit. Und er ist eben der Überzeugung, dafür gibt es ja auch viele Argumente, wenn die Geldpolitik überhaupt Einfluss auf die Inflation hat, dann eben vor allem über die Preise von Dienstleistungen. Und das macht es dann für die Notenbanken eben so schwierig, jetzt zum Beispiel mit Zinssenkungen zu reagieren, wenn gerade diese Komponente relativ sticky ist.
Ja.
Und andere Komponenten zwar fallen, aber man ist sich vielleicht nicht so richtig bewusst, hat das mit unserer Geldpolitik zu tun, ist das Zufall? Und deshalb geht der Blick in solchen Phasen doch stärker auf diese Dienstleistungspreise. Und das spricht dafür, dass die Amerikaner eben vermutlich etwas länger zögern werden, den Zins wirklich zu senken.
Und man hat natürlich einfach auch das Problem, dass in den USA natürlich extrem ausgeprägt ist, dass der Staat fiskalpolitisch natürlich massiv gegen die Notenbank arbeitet. und sehr viel Geld in die Hand nimmt.
Das ist eine zweite, doch bemerkenswerte Situation zurzeit. Klassischerweise sagt man ja, Wirtschaftspolitik sollte Hand in Hand gehen, wenn es optimal läuft. Das heißt, entweder schieben beide an, also Finanzminister und Notenbankchef in die gleiche Richtung, oder beide bremsen.
Ja.
Und wie du sagst, in Amerika vor allem, zum Teil auch in Europa, ist es so, dass Fed-Chef Powell alles versucht, die Konjunktur einzubremsen und gleichzeitig der Staat ein Defizit von 6% fährt.
Ja.
Über mehrere Jahre jetzt, obwohl sich das Wachstum ja normalisiert hat.
Ja.
Und das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Eigentlich würde man in so einer konjunkturellen Situation ja erwarten, dass der Staat in den Überschuss dreht, ja, dass er also Budgetüberschüsse jetzt erwirtschaftet, um die Schulden abzutragen. Das passiert nicht. Das hat zwei Konsequenzen. Zum einen gehen die Schuldenquoten weiter nach oben. Mittelfristiges Problem und kurzfristiges Problem. Es macht die Aufgabe für die Fed und für alle Notenbanken natürlich ungleich schwieriger. Denn ja, ich bremse auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht mir der Finanzminister auf dem Gaspedal.
Ja.
Und da Kurs zu halten, das ist schon eine gewaltige Aufgabe.
Ja, und man hat dann eben dadurch das Phänomen, dass quasi die schärfste Zinsanhebungsphase aller Zeiten oder seit 50 Jahren quasi keinerlei Wirkung auf die Wirtschaft zeigt. Oder so gut wie keine.
Zumindest sehr wenig. Ja. Das sieht man auch ganz, ganz platt ausgedrückt, wenn man sich die Finanzierungskonditionen in der Wirtschaft anschaut.
Ja.
Die Fed hat die Zinsen ja angehoben.
Und die sinken, ja.
Und spätestens mal so ab Herbst 2022 ist der Markt eigentlich in die Gegenrichtung gelaufen. Das heißt, die Fed hat so etwa ein Jahr komplett in der Luft getreten. Ja, sie hat die Zinsen angehoben, die Finanzierungskonditionen für die Unternehmen sind sogar günstiger geworden.
Ja.
Und das hat auch mit der Fiskalpolitik zu tun. Es hat natürlich auch mit der Wahrnehmung der Investoren zu tun, dass bald dann wieder die Zinssenkungen kommen. Aber beides heißt natürlich, die Fed hat sich schwer getan, lange Zeit schwer getan, die Inflation über die Geldpolitik einzubremsen. In Europa ist das etwas weniger der Fall gewesen. Da hat dieser Kanal besser funktioniert.
Ja.
Deshalb ist die EZB jetzt eben auch schneller dabei, die Zinsen wieder zu senken. Und wie gesagt, in der Hinsicht kann man eigentlich nur mit Blick auf den Finanzmarkt sagen, Vorsicht vor zu viel Zinsoptimismus. Denn je optimistischer der Finanzmarkt bezüglich der Zinsen sein wird, desto weniger kann die Fed senken.
Ja,
also das spielt dann am Ende immer sozusagen die Gegenrichtung eine Rolle. Vorsicht vor zu viel Optimismus, denn dann kann die Fed genau diesen Optimismus eben nicht erfüllen.
Also man sollte schon zu einem gewissen Prozentsatz high for longer, nicht higher for longer, aber high for longer schon auf dem Schirm haben.
Das ist zumindest zurzeit unsere Annahme, dass die Fed länger oben bleiben wird. Irgendwann vielleicht in Richtung Jahresende dann sich Angebot und Nachfrage in den USA so weit angenähert haben, also sprich das Angebot in die Nachfrage hineingewachsen ist, dass es dann auch wieder Zinssenkungen geben kann. Denn ist es natürlich klar, die Fed ist mit 5% Leitzins wirklich im restriktiven Bereich gemessen am Leitzins. Das heißt, lange Zeit wird man 5% auch für die US-Wirtschaft vermutlich nicht sehen. Das würde nur passieren, wenn das Potenzialwachstum in den USA nochmal einen Sprung nach oben gemacht hätte. Das kann durch Digitalisierung oder auch durch den starken Einsatz von KI-Modellen vielleicht mittelfristig passieren. Aber ich glaube, es ist nicht sehr realistisch zu sagen, das hat jetzt über die letzten Wochen und Monate schon stattgefunden. Und deshalb, glaube ich, ist ein etwas niedrigeres Leitzinsniveau zu erwarten in der längeren Frist. Aber so ganz schnelle Schritte nach unten und auch wieder in Richtung Nullzins, das würde ich nur dann erwarten, wenn es zu einer Rezession kommt.
Wie sehr muss man auf dem, vielleicht, was das Zins, die Zinserwartungen angeht, auch auf dem Schirm haben, dass natürlich durch eine Wahl und beispielsweise durch einen Sieg von Trump nun der Fed-Chair relativ schnell ausgetauscht werden wird. Durch vielleicht jemand, der eine andere Politik fährt, eine, die ihm deutlich wohlwollender ist bei aller potenziellen Unabhängigkeit.
Also die Unabhängigkeit der Notenbank ist ihr höchstes Gut.
Ja.
Das mal vor die Klammer gestellt und vielleicht auch ihr einziges Gut,
ja,
mit dem sie ihr einziges Pfund, mit dem sie wirklich werben kann. Deshalb ist eine Beschädigung der Glaubwürdigkeit einer Notenbank für deren Politik katastrophal. Das sehen wir immer dann, wenn es gerade im Emerging Market zum Beispiel zu solchen Phasen kommt. Bestes Beispiel die Türkei, ja, wo die Unabhängigkeit der Notenbank doch relativ unmittelbar und klar nach außen angegriffen worden ist.
Ja.
Man hat sofort gesehen, was das über die Währung dann auf den Finanzmarkt und auch aufs Wirtschaftssystem und damit dann auch auf die Inflation ausgewirkt hat. Deshalb glaube ich auch, dass selbst ein US-Präsident Trump mit der Unabhängigkeit der Fed vorsichtig sein wird. Denn auch ein Trump weiß natürlich, oder vielleicht wird ihm von seinen Wirtschaftsberatern zumindest gesagt, wenn er das übertreibt mit dem Einfluss, dann kann auch die Attraktivität des Dollarraums durchaus in Gefahr kommen. Und ich glaube, es gibt wenig, was Herr Trump so sehr hasst wie ein Zurückfallen der amerikanischen Wirtschaft. Mhm. Deshalb wird er, das ist zumindest meine Hoffnung und eigentlich auch Erwartung, an der Fed-Politik zumindest mal unmittelbar nicht zu sehr sägen. Ob das ausreicht, damit die Fed auch ihren Nimbus komplett aufrechterhalten kann, das wird dann davon abhängen, wer da wirklich der Fed-Vorsitzende wird. Also diese Besetzung des Fed-Chairs, die hat schon eine wichtige Rolle, auch Signalwirkung. Deshalb sollte man da schon drauf blicken, wer das sein wird. Ich denke, Herr Powell hat es in den letzten Jahren insgesamt sehr gut gemacht. Das heißt, da liegt die Latte schon hoch, jemanden hinzusetzen, der ähnliches Renommee und Standing sich zumindest erarbeiten kann.
Ja.
Ob das gelingt, das bleibt abzuwarten. Es ist sicherlich einer der Risikofaktoren der Trump-Präsidentschaft.
Ja. Und das wäre natürlich was, Resümee, das auch in Europa noch wünschenswert wäre, dass sich da jemand diesen Respekt erarbeitet.
Naja, ich würde mal sagen, in Europa ist die Stellung des Zentralbankchefs auch wichtig, aber sicherlich nicht ganz so zentral, dominant wie in den USA. Denn wir wissen ja, das EZB-Direktorium besteht aus 6 Personen und dann kommen noch die 19 Notenbankpräsidenten der Länder mit dazu. Also das heißt, der EZB-Rat ist insgesamt sehr groß. One man, one vote ist dieses alte Sprichwort. Das heißt, auch eine Präsidentin hat natürlich Signalwirkung, aber im Zins nur eine Stimme. Und dieser Einfluss der Länder, ich glaube, das ist eher das große Thema in der EZB oder vielleicht auch ein Problem für die EZB, als jetzt eine zu dominante Stellung der Präsidentin. Ob die EZB alles richtig gemacht hat in der letzten Zeit, sicherlich nicht. Ja, auch die EZB hat zu spät auf den Inflationsanstieg reagiert. Da ist sie aber auch nicht alleine gewesen.
Auch die USA haben es lange unterschätzt.
Auch die Amerikaner haben es lange unterschätzt. Bei uns war der Inflationsanstieg auch etwas anders zusammengesetzt. Ja, da war schon auch der Einfluss externer Faktoren stärker. Das heißt, die Zugriffsmöglichkeiten der EZB auf die europäische Inflation war zunächst auf jeden Fall deutlich geringer als die Zugriffsmöglichkeiten der Fed auf die amerikanische Inflation. Ja, denn bei uns war zunächst vor allem der Energiepreisanstieg durch den Ukraine-Krieg der große Treiber.
Ja.
Und dann kamen die weiteren Faktoren obendrauf. Auf die hätte man schneller reagieren können. Aber am Ölpreis kann eine EZB-Präsidentin oder ein EZB-Präsident natürlich nichts machen. Deshalb fällt mein Urteil da vielleicht etwas milder aus. Aber klar ist, die EZB muss auch an sich arbeiten, auch bezüglich der Frage, welche Aufgaben übernimmt man überhaupt? Wo liegt der Fokus? Wie macht man Geldpolitik? Das wird nach vorne gehend die ganz große Frage in Europa. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, vielleicht auch so ein bisschen unter dem Radar von vielen. Mhm. Die EZB ist eigentlich sehr stark zu einer Notenbank à la Fed geworden. Ja, wir haben wie die USA plötzlich vor allem Staatsanleihen in der Notenbankbilanz. Das heißt, eigentlich machen wir Geldpolitik ähnlich wie die Fed mittlerweile. Wir werden vermutlich auch nicht mehr zurückkommen zu diesem alten System, wo sich Banken über Zeit, über Woche Liquidität geliehen haben und damit auskommen mussten. Das ist ja mittlerweile schon fast aus der Zeit gefallen, dieses Modell. Ich glaube, davon sollten wir uns verabschieden. Die EZB wird langfristig Staatsanleihen halten. Und da spannen wir dann sozusagen den Bogen vielleicht zurück zur Währungsunion vorher. Auch an der Stelle ist es ganz entscheidend, wie die Währungsunion aufgestellt ist. Denn aus Sicht der EZB ist es langfristig sehr problematisch, 19 verschiedene Staatsanleihetöpfe zu bedienen, strukturell zu halten, weil damit macht sie eigentlich Fiskalpolitik. Ja, sie muss sich ja dann entscheiden, kaufe ich jetzt mehr Slowenien, weniger Deutschland? Warum mache ich das? Welcher Risikoaufschlag ist gerechtfertigt? Das ist eigentlich, darf nicht ihre Aufgabe sein, weil da ist sie sofort in der Fiskalpolitik, sondern sie muss sich zurückhalten. Und das kann sie eigentlich nur dann, wenn sie ein einziges Wertpapier zur geldpolitischen Zwecken kauft. Und das ist aus Sicht der EZB zumindest das ganz große Argument. Bitte, liebe Finanzminister, gebt mir ein Wertpapier, mit dem ich Geldpolitik machen kann. Ja. Oder ihr müsst mit den Konsequenzen leben, dass ich eben als Notenbank ganz zentral bestimme, welche Risikoprämie zahlt Italien. Denn ich muss die Dinger ja kaufen.
Ja. Oder ich nehme mich aus dem raus und werde quasi zum Agnostiker. Oder ich mache es eben nach den Verhältnissen des EZB-Rates, was man ja eine Zeit lang auch versucht hat, alles gleichgewichtet zu kaufen.
Ja, man hat es versucht, aber dennoch ist man natürlich in solchen Phasen immer in der Schwierigkeit, welcher Markt gibt gerade was her? Wie wirkt es denn in Italien, wenn ich eine bestimmte Menge kaufe? Wie wirkt es auf die deutschen Finanzierungskosten, wenn ich eine bestimmte Menge kaufe? Wir haben eben keinen homogenen Währungsraum. Und das macht auch so ein agnostisches Vorgehen nicht ganz unproblematisch.
Deswegen hat man es ja auch mehr oder weniger wieder aufgegeben. Ne?
Das ist einer der Gründe, ja.
Und dann ist man halt natürlich in diesem auch Erklärungsproblem natürlich am Ende des Tages.
Ja. Ja.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, Johannes. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben heute einen ganz schönen Ritt abgeliefert über Schumpeter und das Big Picture. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so ein bisschen aufgestellt seid. All in, nach wie vor US-Aktien und vergesst mal Europa oder auch ein etwas differenzierteres Bild. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.